Du hast alles im Griff und trotzdem bist du dauererschöpft. Dieses Wochenende hatte ich wieder eine geile Situation. Ich konnte bis 8 Uhr schlafen und statt dass ich mich gefreut habe, als ich aufgewacht bin, nein Leute, was habe ich gefühlt? Mein erster Gedanke war, shit, meine Tochter schläft noch. Ehrlich Leute, das war mein erster Gedanke, shit, meine Tochter schläft noch. Weil meine Tochter eben sehr schlecht einschläft und dadurch bei uns das Problem entsteht, dass sie abends wieder unfassbar lange braucht zum Einschlafen, es ihr super schwer fällt und sie muss halt auch am nächsten Tag dann, also am Tag danach wieder in die Schule. Das heißt, wenn immer einmal der Rhythmus raus ist, ist es super schwer, da wieder reinzukommen. Und statt dass ich mich also gefreut habe und gedacht habe, ja geil, ich konnte irgendwie ausschlafen, fühle mich gut, nein, mein erster Gedanke war Panik. Aufspringen und ich springe dann wirklich wie so eine verrückte Maus, springe ich aus dem Bett raus und renne dann nicht ins Zimmer meiner Tochter und wecke sie. Nein, ganz so gruselig ist es auch nicht. In dem Moment zwischen dem Aufspringen und ne, Reiz und Reaktion, irgendwann kommt dann doch mal die Reaktion, ja okay, jetzt gehst du mal kurz ins Bad, wachst wirklich auf und dann weckst du sie mit ein bisschen mehr Ruhe als das. Aber der Gedanke hat mich ein bisschen gegruselt, weil genau das ist doch das Symptom von da ist jemand irgendwie eigentlich gerade gestresst. Wie kann man denn gestresst aufwachen? Wie schrecklich ist das denn? Und ja, das passiert mir auch ab und zu. Und ja, ich leite dann auch gewisse Maßnahmen ein. Und genau darum soll es heute gehen. Wir sind dauergestresst und das kann einfach nicht richtig sein. Stress statt Familienglück? Nee. Warum denn Vereinbarkeit oft scheitert und was ich dagegen tue und was ich dir empfehlen würde, dagegen zu tun, darum geht es in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Mama will reden. Ich bin Saskia Dirkes, Managerin, Business Coach, Mutter und Gründerin der Bielis App. Ich zeige dir, wie du Job, Kinder und Beziehungen unter einen Hut bekommst, ohne dabei selbst zu kurz zu kommen. Vereinbarkeit klingt schön, fühlt sich aber oft an wie Überforderung pur. Fast 70% der Eltern fühlen sich infolge hoher Belastung mitunter erschöpft oder ausgebrannt. Fast 40% waren in stressigen Situationen schon einmal niedergeschöpft oder depressiv. 2019 lagen diese Werte noch bei 55%, also Erschöpfung und Ausgebranntsein, und 22% bei Niedergeschlagenheit und Depression. Das ist eine Auswertung der KKH, kannst gerne nachgucken auf kkh.de. Gruselige Werte, oder? Und dass sich viele Mütter wirklich dauerhaft unter Druck fühlen und auch noch glauben, damit allein zu sein, ich glaube, das können die meisten von uns nachvollziehen. Ich finde, es klingt, wenn man das so, also wenn ich das so ausspreche, klingt es total abgefahren, weil wie zum Teufel können Mütter glauben, damit allein zu sein? Selbstverständlich geht es allen anderen auch so. Und trotzdem, schreibt mir gerne, lass mal einen Kommentar da. Auf Spotify kann man wunderbar auch kommentieren. Es ist doch irgendwie so, dass man sich alleine damit fühlt, ne? Obwohl es so absurd ist. Die neue Mutternorm scheint irgendwie perfekt, produktiv, präsent, einfach immer und für alle da sein und dabei am besten noch ein bisschen lächeln, so ungefähr. Ich hatte eine Kundin neulich, berufstätige Mutter von 2 kleinen Kindern oder naja, einem kleinen Kind, einem schon ein bisschen älteren Kind. Sie hat, glaube ich, 30 Stunden gearbeitet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und sie hat so diese Sache gesagt, die irgendwie alles repräsentiert, was viele Kundinnen immer wieder indirekt sagen. Sie sagte, es klappt alles. Sie und ihr Mann, sie kriegen alles hin und sie ist eigentlich auch total stolz, dass sie es schon ziemlich 50-50 aufteilen. Ja gut, irgendwie fühlt es sich dann doch so an, als wäre mehr bei ihr, aber eigentlich teilen sie es ja schon ganz gut auf. Aber sie hat halt immer das Gefühl, ich funktioniere nur noch. Und es ist auch einfach kein Ende in Sicht. Also alles fängt ja ständig wieder von vorne an. Morgen ist wieder der nächste Tag. Morgen ist wieder die Küche aufzuräumen. Morgen ist wieder die Wäsche zu waschen. Es fängt alles immer wieder von vorne an und sie sieht einfach kein Ende. Sie schafft es irgendwie gerade so, dran zu bleiben, aber mehr eben auch nicht. Und wenn dieses System irgendwie an dem geruckelt wird, irgendwie eine Kleinigkeit nicht funktioniert, dann implodiert es halt auch einfach direkt. Und diese Panik davor, denn das hat man ja schon öfter erlebt. Man wird selbst krank, das Kind wird krank, ein Termin kommt dazwischen und plötzlich reicht es eben nicht mehr aus, weil da keinerlei Puffer mehr ist, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Sie war zum Glück im Mentoring bei uns und hat da zum ersten Mal über ihre eigenen Bedürfnisse gesprochen. Und das erleben wir ganz oft, dass die meisten Mütter extrem viel sich mit den Bedürfnissen der Kinder auseinandersetzen, aber ganz wenig mit den eigenen Bedürfnissen. Und das ist am Anfang auch manchmal gar nicht so leicht, aber für die allermeisten ein wunderschönes Gefühl. Was heißt für die allermeisten? Für alle. Also es war bisher immer die coole Session schlechthin zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal voll auf die eigenen Bedürfnisse. Und dann kommen da ja auch direkt so Glaubenssätze hoch, ne? Also du glaubst gar nicht, wie viele Mütter schon zu mir gesagt haben, ich kann mich doch nicht um meine eigenen Bedürfnisse kümmern. Was ist denn da mit meinem Mann? Der ist ja auch irgendwie auf Kante. Wenn ich mich um meine Bedürfnisse kümmere, heißt das nicht automatisch, dass er irgendwie noch mehr übernehmen muss. Allein der Gedanke, lass den mal wirken. Er ist ja menschlich und gleichzeitig die Aussage zu sagen, ich kümmere mich mal lieber nicht um mich selbst, weil es könnte ja passieren, dass jemand anders dann irgendwas übernehmen muss. Eigentlich total absurd. Also, dass so etwas ein Grund sein könnte, sich nicht um sich selbst zu kümmern. Klar kann man da irgendwie auch hingucken, wobei erwachsener Mensch hat seine eigene Verantwortung. Ne? Also bei den Kindern zu gucken, dass wenn ich mich um meine eigenen Bedürfnisse kümmere, dass nicht ganz irre darunter fallen dürfen, völlig selbstverständlich. Bei erwachsenen Menschen, nein, ich weiß, es ist für viele jetzt schwer zu hören, aber nee, die sind dann doch für ihre eigenen Bedürfnisse verantwortlich. Und das Schöne daran ist, wenn du das schaffst, dieses sich so egoistisch anfühlende Umdenken, mein Partner ist für seine Bedürfnisse selbst verantwortlich, bedeutet im Umkehrschluss halt auch, du bist auch für deine eigenen Bedürfnisse verantwortlich, nicht er. Wenn er jetzt irgendetwas tut, kannst du nicht sagen, aber was ist mit meinen Bedürfnissen und ich will ja auch. Nee, für deine eigenen Bedürfnisse selbstverantwortlich. Das könnt ihr dann natürlich miteinander verhandeln. Ich weiß, Familiensystem, ihr müsst natürlich gucken. Ihr könnt nicht irgendwie, keine Ahnung, beide euch abends frei nehmen und die Kinder kümmern sich um sich selbst. Außer Oma ist da oder Opa. Das wäre natürlich cool, aber das geht leider ja auch nicht immer. Die Kundin hatte auf jeden Fall in unserem Mentoring einen richtig coolen Aha-Moment. Sie sagte, ich wusste gar nicht mehr, was ich brauche, nur was alle anderen brauchen. Und das mag für manche jetzt klingen wie, ja, okay, gut, alles klar. Aber wenn du diesen Satz wirklich fühlen kannst und merkst, okay, das ist eine Wahrheit für mich und ich bin dabei angekommen zu merken, was ich eigentlich brauche, dann hast du einen riesengroßen Schritt gemacht. Dann hast du wirklich was für dich geschafft. Wenn das Klick macht in deinem Kopf und du merkst, ja, cool, ab jetzt kann ich in Situationen, wo ich selbst schon die Fähigkeit zu haben, einen anderen Weg anfangen zu gehen. Ich war mega happy. Die erste kleine Veränderung, die sie für sich gemacht hat, sind Routinen. Also habe ich in letzter Zeit, glaube ich, oft drüber gesprochen. Aber es fällt mir auch einfach immer krasser auf. Ich komme ja auch aus der Prozessoptimierung und im Haushalt. Leute, es gibt so viel, was sich im Haushalt optimieren lässt. Und ich möchte jetzt nicht klingen wie so ein 30er-Jahre-Werbespot für Hausfrauen. Aber Leute, es gibt KI heutzutage. KI kann so viel von Haushalt, also von Care-Arbeit im weitesten Sinne übernehmen. Zum Beispiel haben mein Partner und ich vor einer Zeit lang entschlossen, wir wollen mal mehr Struktur in dieses Essensthema bringen. Wir sind beide eigentlich eher so, ja, gehen wir mal eben einkaufen und dann geht man halt da nochmal eben einkaufen und ach naja, so ein Wocheneinkauf war nie so ganz unser Ding. Beziehungsweise haben wir schon irgendwie gemacht, aber dann halt doch nochmal zwischendurch, also so halb gar alles. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, die Kinder mögen das meiste Gekochte eh nicht, die kriegen eh auch warm in Kita und Schule. Wie wäre es denn, wenn wir uns auch einfach Sachen vorbereiten und es schaffen, gesund sowohl im Homeoffice als auch wenn man unterwegs ist zu essen? Und das braucht halt einfach Vorbereitung. Und ich war irgendwie ewig, ich habe versucht zu lesen und zu machen und dies und jenes und es war super nervig. Inzwischen, ChatGPT und ich, my best buddy. Mega geil. Ich habe dem gesagt, was ich mag, was ich nicht mag, was ich da gerne irgendwie drin haben will. So grob, ne? Einfach so mal ein bisschen erzählt, gesagt, er soll mir mal für eine Woche so Rezeptvorschläge machen. Hat er gemacht. Da habe ich gesagt, naja, das und das würde ich nicht so gern mögen, ob er das ersetzen kann oder ich hätte gerne noch das und das drin. Hat er mir den Plan neu gemacht und dann habe ich gesagt, pass auf, die und die Sachen, die habe ich eh immer zu Hause, mach mir mal für den Rest eine Einkaufsliste. Und ja, ich kann die Einkaufsliste jetzt vielleicht nicht immer eins zu eins übernehmen, weil irgendwas habe ich dann doch noch da oder nicht oder whatever. Aber im Großen und Ganzen halt schon. Und also ganz ehrlich, das geht in ganz, ganz vielen Situationen. Aber abgesehen davon, kommen wir nochmal zurück zu den Routinen. Auch das war ein Megapunkt bei ihr. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast in der Schnelle erklären kann, ich glaube, ich mache nochmal eine eigene Folge zum Thema Routinen. Routinen sind so unfassbar wichtig. Es gibt so viele Punkte, wie man da, der Witz an Routinen ist ja, du denkst nicht mehr drüber nach, sondern du tust es einfach. Also zum Beispiel meine Morgenroutine. Also ich stehe ja nicht auf und denke dann drüber nach, was ich dann machen muss, sondern es ist völlig klar, wo ich hingehe, was ich tue, wann ich zu den Kindern gehe. Also ich denke morgens nicht darüber nach, was meine Aufgabe ist. Und ich, tut mir leid, mein lieber Partner, aber ich werde auch leicht grantig, wenn man mich da total rausbringt und sagt, jetzt lass mal noch irgendwie überlegen, es heute mal anders zu machen, anders mache im größeren Sinne. Weil es einfach zusätzlichen Stress macht. An so einem normalen Tag, wo bei uns nicht viel Zeitpuffer eingeplant ist, sondern einfach klar ist, hey, wir wollen nicht mega früh aufstehen, wir wollen, dass die Kinder ohne Stress pünktlich irgendwo hinkommen, ich habe keinen Bock auf Konflikte morgens und einen riesen Tarara, also bediene ich mich an Routinen. Wenn du das kennst, dann bleib unbedingt dran, du bist damit nicht alleine und abonniere gerne den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich würde gerne noch auf die 4 Gründe eingehen, warum Vereinbarkeit so oft scheitert. Den einen Punkt Also ganz ehrlich, erstens Mental Load. Dieses Mitdenken, Planen, Erinnern. Also wenn du das Gefühl hast, hey, mein Partner und ich, wir teilen doch schon gut auf und vielleicht macht ihr sogar 50-50, was die Care-Arbeit angeht oder zumindest was Care-Arbeit und Erwerbsarbeit gemittelt angeht. Und dann kommt da halt der Mental Load. Das Mitdenken, das Planen, das Erinnern, alles im Kopf. Und davon ist einfach wenig bis nichts sichtbar. Diese Verantwortung, die auch einfach dahinter steht, diese unsichtbare Verantwortung zusätzlich zu der Aufgabe, die kognitive Dauerbelastung, 24/7 mitdenken. Das zweite ist die Taktung und die Dauerfunktion. Also keinen Leerlauf zu haben, keine Pausen oder immer diese Mini-Pausen, in denen aber nicht der Kopf wirklich abschalten kann. Die Luft, die zum Atmen einfach fehlt, die Tatsache, dass einfach nichts schief gehen kann, sonst implodiert dieses System. Dieses Gefühl, ich habe keinen Alltag mehr. Ich habe ein Programm, das ich abarbeite. Drittens wären die inneren Antreiber und Schuldgefühle. Ich darf mich nicht beschweren, ich schaffe das schon, ich habe es mir ja so ausgesucht, mein Partner arbeitet ja auch so hart. Also dieser ganze Thema um Perfektionismusfalle, Selbstoptimierungsdruck, emotionales Funktionieren. Und der vierte Punkt, systemische Hürden. Die Arbeitswelt, die leider einfach keine Eltern kennt, mag, unterstützt, zumindest nicht im Schnitt. Die Betreuungssysteme, die riesen Lücken haben. Bei uns heute in der Kita war aber auch wieder die Abfrage, wer kann sein Kind irgendwie zu Hause lassen? Und sofort kommt dieses, muss ich eigentlich, wie soll ich damit umgehen? Keine mentale Entlastung durch die Gesellschaft und generell die strukturelle Überforderung, diese Rollenfallen, was von Müttern alles erwartet wird. Es ist einfach nicht so vorgesehen. Wenn du dich da wiederfindest, schreib mir mal, kommentier die Folge zum Beispiel auf Spotify. Schreib mir gerne, was dir gefällt und von was du gerne mehr hättest. Das würde mich super interessieren. Der Podcast wird immer beliebter und ich würde total gerne mit euch in Interaktion kommen. Was wollt ihr eigentlich gern von mir hören? Was findet ihr spannend? Wollt ihr mal wieder ein Interview hören zum Beispiel? Ich war neulich bei dem Berufsoptimierer. Davon erzähle ich demnächst nochmal mehr. Es war ein cooles Interview. Und ich habe mich gefragt, wollt ihr eigentlich auch weiterhin Interviewformate hier auf dem Podcast hören? Schreib es gerne bei Spotify in die Kommentare oder sonst kannst du mich natürlich auch immer auf LinkedIn erreichen. Weiter geht's. Wie sich der Stress körperlich und emotional zeigt, darüber wollte ich noch kurz sprechen. Also, wir haben ja viele Symptome, die einfach auf vieles zurückzuführen sind und gerade sowas wie Schlafprobleme zum Beispiel, die schleichen sich ja ein, weil, okay, du hattest am Anfang ein Baby und okay, Schlaf war halt irgendwie wenig. Und manchmal merkt man den Übergang gar nicht so richtig. Aber irgendwann sind Schlafprobleme ja nicht mehr durch das Kind kommen nicht durch das Kind, mir fehlen die Worte. Du gehst eher in so ein Gedankenkarussell vielleicht, du wachst vielleicht mit Herzklopfen auf, du kannst vielleicht schlecht einschlafen oder du wachst auf und bist müde. Was sind andere Symptome? Reizbarkeit. Also weiß nicht, wie es so zwischen dir und deinem Partner, wie da die Reizbarkeit gerne so ist. Weinkrämpfe gibt es auch ganz oft so. Auch da fühl dich damit nicht allein. Dieses Thema in der Küche zu sitzen und einfach loszuheulen, sich ins Bad zurückzuziehen und loszuheulen, das ist keine Seltenheit. Das ist nicht so, als würden das nur die völlig unfähigen Mütter da draußen tun, die ja alle total schrecklich und hast du nicht gesehen. Nein, die krassesten, coolsten, toughesten Frauen saßen schon mit Weinkrämpfen und ich glaube, jede einzelne, die ich kenne, schon zu Hause. Rückzug ist auch ein Thema, so eine gefühlte Leere manchmal, eine Antriebslosigkeit und so ein reines Funktionieren im Alltag. Also so dieses Gefühl, der Akku ist eigentlich nicht nur leer, er ist eigentlich kaputt. Und die Metapher ist eigentlich perfekt, weil wenn du mal drüber nachdenkst, also wenn du einen Akku ständig so halb aufladen würdest und mal da wieder irgendwie ein Zehntel laden und da wieder ein Zehntel laden und eigentlich betreibst du ihn einfach eigentlich immer im quasi Leermodus, kann ja irgendwie nicht funktionieren und ja, so geht ein Akku halt auch kaputt. Und wir Menschen sind irgendwie noch ein bisschen empfindlicher als so ein Akku, oder? Also zumindest wertvoller, würde ich mal sagen. Was du jetzt konkret tun kannst, lass uns mal ein bisschen drauf eingehen. Was kannst du jetzt konkret machen? Also Stress erstmal ist bitte, bitte, bitte kein Zeichen von Schwäche. Absolut nicht. Es ist ein Warnsignal deines Körpers. Bewerte im ersten Moment nicht, ob du irgendwas gut oder schlecht machst. Das ist gar nicht wichtig. Also wenn ich dir sage, cool, Routinen helfen dir, den Stress zu reduzieren, ja, aber das heißt nicht, du bist schuld daran, Stress zu haben. Ganz und gar nicht. Das ist nichts, was man einfach so aufeinander rückschließen kann. Was ich dir gerne für Reflexionsfragen für dich selbst mitgeben würde. Was würde ich heute tun, wenn ich mir selbst wichtig wäre? Fiese Frage, ne? Was würdest du heute tun, wenn du dir selbst wichtig wärst? Hast du eine Idee? Gibt es da Sachen? Also ich schmunzel da schon leicht in mich rein. Ich kann das für mich selbst auch machen, so drüber nachdenken. Geil, wenn ich heute oberste Prio hätte, was würde ich damit machen? Auch das schreibt es mir gerne mal in die Kommentare bei Spotify. Ich würde super gern hören, ob das was mit dir macht. Zweite Frage, wo spüre ich, hier geht's nicht mehr weiter wie bisher? Auch ganz wichtig, darfst du ganz ehrlich zu dir selbst mal sein, wo merkst du eigentlich in dir? Und gerne, wenn du den ersten Gedanken hast, schreit dein Kopf vielleicht schon, halt, nein, 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 alles gut, so geht's auf jeden Fall weiter, ich schaffe das. Aber in der ersten Sekunde, wenn du darüber nachdenkst, wo kommen die Zweifel, wo du denkst, nee, eigentlich spürst du schon, hier geht's nicht mehr so weiter wie bisher. Dritte und letzte Frage, wer oder was könnte mich entlasten, ohne dass ich mich schuldig fühle? Und das ist eine coole Doppelfrage, weil zum einen kannst du mal hingucken, gibt es irgendjemanden, irgendetwas, das dich entlasten könnte? Und ganz ehrlich, wenn es um Schuldgefühle geht, Leute, nimm die KI. Gegenüber KI brauchst du wirklich keine Schuldgefühle haben. Aber auch andere Dinge, wer könnte dich da entlasten? Und das Thema, ohne dass ich mich schuldig fühle, das kannst du gerne auch noch zerlegen und sagen, okay, im ersten Moment fühle ich mich vielleicht schuldig und dann einmal hingucken, warum fühle ich mich denn schuldig? Und ist es vielleicht einfach nur so, dass mir um Hilfe bitten schwerfällt und dass ich da nochmal hingucken kann? Wenn du eine Begleitung willst, die wirklich versteht, wie sich das anfühlt, dann schau dir mal unser Mentoring an, den Link findest du in den Shownotes. Wichtig ist mir zu sagen, mentale Entlastung braucht Struktur, aber nicht noch mehr so kleine Tipps und Hacks. Du brauchst keine To-Do-Liste, die sich noch mehr füllt. Du brauchst Raum für deine Bedürfnisse, für Klarheit über deine eigenen Grenzen und am besten eine Community, Menschen, Gleichgesinnte, mit denen du dich wirklich wohlfühlst, wo du dich nicht erklären musst oder irgendwie ausgegrenzt fühlen musst, wenn du deine Themen wirklich ehrlich benennst. Du musst also nicht perfekt sein. Du darfst einfach anfangen und dich selbst ernst nehmen. Du musst nicht alles alleine machen und du darfst Unterstützung annehmen. Sei ehrlich zu dir selbst. Was stresst dich gerade am meisten? Schreib's mir, ich lese wirklich jede Nachricht super gerne. Kommentier's auf Spotify oder schreib mir über LinkedIn, antworte auf meinen Newsletter. Ich freue mich auf dich. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst und vielleicht die erste bist, die sich nicht mehr ganz so allein mit diesen Themen fühlt.